Werbung.
Hallo, hier ist Arne von der Freiwilligen Filmkontrolle und ich habe eine kleine Empfehlung, bevor unsere eigentliche Sendung beginnt. Und zwar spreche ich von dem Film Girl, You Know It's True über Milli Vanilli. Wir erinnern uns, der größte Skandal der Popgeschichte, das Duo, das von Frank Farian erfunden und zusammengestellt wurde und von dem man später erfuhr, dass Frank Farian alles nicht nur gespielt, sondern auch gesungen hat. Und die beiden Darsteller von Milli Vanilli werden in dem Film Girl, You Know It's True von Simon Verhoeven gezeigt. Frank Farian, gespielt von Matthias Schweighöfer. Und die beiden sehr, sehr guten Darsteller, Tijan Najil und Elan Ben Ali, immer schwer zu sprechen, bieten hervorragende Leistungen als die beiden armen Tänzer eigentlich, die in diesem Film die Hauptrollen spielen und die dann in dieser Tragödie die Leidtragenden waren. Sie haben einen Grammy gewonnen, der ihnen später entzogen wurde. Und diese Geschichte erzählt Simon Verhoeven, einerseits sensibel, andererseits auch als die Burleske und den Slapstick, der es auch war. Zugleich aber eben auch die Tragödie der beiden, Fabrice Morvan und Robert Pilatus. Die Süddeutsche Zeitung schrieb über den Film, als er im letzten Jahr Premiere hatte, eine interessante Reflexion über die Natur des Oberflächlichen, und dem kann ich mich anschließen. Der Rolling Stone wiederum, also unsere eigene Zeitschrift, vergab sogar die Höchstwertung 5 Sterne, als der Film ins Kino kam. Jetzt gibt es Girl, You Know It's True auf DVD, Blu-ray und auch als Download. Ein sehr empfehlenswerter Film, und wir machen weiter mit unserer Sendung.
Ja, liebe Zuhörerinnen und Zuhörer, willkommen bei einer neuen Folge der Freiwilligen Filmkontrolle, dem Film- und Serien-Podcast von Rolling Stone. Heute sind wir wieder mit dem James-Bond-Ranking dran und besprechen ein Quantum Trost, Quantum of Solace. Der seltene Fall, dass man das Wort Quantum in einem Film oder generell einem Filmtitel überhaupt liest. Das ist eine Kurzgeschichte Ian Flemings entnommen. Wie immer beginnen wir mit der Musik und dem Titelsong von Jack White und Alicia Keys, Another Way to Die. Zunächst mal ist mir aufgefallen, dass dieser Song Arne so ähnliche Harmonien hat wie schon GoldenEye, also sozusagen dieses James Bond Preset, was seit Mitte der 90er vorgelegt wird, in dem anscheinend jeder Musiker zu beugen hat, wird auch hier angewandt. Sehr unglücklich, dass sowohl Jack White als auch Alicia Keys beide die meiste Zeit parallel singen und es so abgemischt ist, dass man nicht genau hört, wer von den beiden gerade die dominantere Stimme hat. Für mich wirkt das ein bisschen wie so ein Versatzstück alter Motive. Das ist auch nicht wirklich Alicia Keys Ding, dieses Lied. Das merkt man einfach, Rock passt nicht zu ihr. Und ich verweise nochmal auf diese Amazon-Doku, die begleitend ausgestrahlt wurde. Da kann man über die Soundtracks alles erfahren. Ein sehr längliches, umfängliches Interview mit Jack White. Der hatte anscheinend sehr viel zu erklären, stand den Machern dort sehr lange zur Verfügung. Er selber nimmt eine sehr generöse Interpretation seines eigenen Songs vor und behauptet, dass er halt einfach deshalb auffalle, weil er anders sei als andere James Bond Lieder und vielleicht deshalb auch nicht allen gefalle, weil er halt so ein bisschen vom Muster abweiche. Das ist wirklich eine sehr exzentrische Deutung dafür, dass das Lied einfach nicht gut ist.
Das kann man sagen. Vor allem ist der Song nicht so sehr anders. Es ist wieder David Arnold. Alicia Keys hatte spürbar überhaupt nichts damit zu tun. Man fürchtete wahrscheinlich, dass White zu bollerig sei. Es ist schon in seinem Stil natürlich. Ich dachte, als ich den Film jetzt wieder sah,
Wer singt denn das überhaupt? Warum zerrt denn die Gitarre so? Oh, es ist Jack White. Und wer singt? Alicia Keys. Ich konnte mich nicht daran erinnern, dass sie damit gesungen hat, ne? Aber das zeigt natürlich, dass Quantum Trost ein Film ist, an den man keine spezifische Erinnerung hat. Sie kam dann langsam zurück, aber es kam leider auch die Wirrnis zurück, die Wirrnis des Drehbuchs, wie der Purvis Wade und Paul Haggis das überarbeitet hat, mit Michael G. Wilson und dem Regisseur, dem Schweizer Mark Forster. Aber ich greife voraus, wir sind noch immer bei der Musik. Es lässt sich auch wenig über andere Motive, die im Film verwendet sind, sagen, es kommt einmal leise zu Beginn das eigentliche Bond-Motiv vor, und das ist schon wie ein melancholischer Nachhall, ein Echo lange vergangener Zeiten. Und man denkt, hey, es ist ein Bond-Film, ne? Und ich glaube, bei den Festspielen in Bregenz hört man kurz dieses Motiv, ne? Aber das ist nur eingeworfen in einem Film, der voller Wirrsal ist.
Was würdest du der Musik geben? Ich gebe hier 1,5.
Ja, mit Recht, mit Recht. Anderthalb.
Dann kommen wir gleich weiter zur nächsten Kategorie, der Action. Es ist natürlich eine Phrase zu sagen, ohne Sinn und Verstand, aber diese Action-Szene am Anfang, die ist für mich so ein bisschen symptomatisch für diese Action-Szene ohne Sinn und Verstand. Das Problem ist zunächst einmal die Struktur. Also der gesamte Film ist so ein bisschen wie der letzte Mad Max-Film, so ein Chase-Movie, ohne wirkliche eigene Story. Es geht die ganze Zeit nur um die Rachegeschichte James Bonds, der den Tod Vesper Lynds rächen will, ohne dass die ganze Zeit klar wird, dass dieser Film bis zum Ende so geschnitten und so dargestellt sein wird, dass es wirklich nur um die Rache geht. Das ist so ein bisschen so ein Rachefilm wie Lizenz zum Töten, nur dass er diesmal nicht den lebenden Felix Leiter rächen will, sondern halt eine Verstorbene. So, das Problem wird gleich am Anfang klar mit dieser komischen Verfolgungsjagd. Wir haben diese Verfolgungsjagd, aus der dann ein Mr. White aus dem Kofferraum am Ende rauszieht. Dann kommt der Song von Jack White und Alicia Keys, und danach kommt schon wieder eine Action-Verfolgungsjagd. Das ist strukturell einfach nicht gut gelöst. Du hättest diesen gesamten Prozess des Typen, den du aus dem Kofferraum holst, und der Verhörsituation, aus der er dann wieder befreit wird, das hättest du alles zusammenpacken müssen vor dem Song, und nach dem Song erstmal einen Verschnaufmoment, in der Bond die Mission in aller Ruhe im Büro von M erhält. Das hält dieser Film nicht ein. Und das sieht einfach, das soll so ein bisschen MTV-mäßig sein. Song, Action, aber so kannst du den Film nicht aufziehen, solange du nicht weißt, wo du mit der Story einfach hin willst.
Also, es soll natürlich in medias res sein, und man ist verblüfft, aber man ist dann sehr lange verblüfft. Nämlich ungefähr 6, 7, 8 Minuten, bis dann die erste Erschießung erfolgt. Dann soll die Überraschung sein. Und da sagt White, wir haben unsere Leute überall. Und tatsächlich steht dann da auch der Leibwächter von M, und der ist auf ihrer Seite. Also sie sind überall, ne? Da ist M überrascht. Und dann beginnt dieses Retten, Rennen, Flüchten. Die erste von so vielen Verfolgungsjagden. Dann auch die Besonderheit dieses Films, möglicherweise ein Running Gag, dass Bond immer alle umbringt, bevor sie überhaupt sprechen können. Er bringt einfach alle um, und M bemerkt das einmal in dem Film, und bitte bringen Sie ihn nicht sofort um. Vielleicht könnte er noch was sagen, oder vielleicht könnten Sie ihn vorher mal befragen, statt immer alle gleich umzubringen. So, hier wird dann der Leibwächter, der andere, den er dann über Dächer von Siena verfolgt, wird dann natürlich auch umgebracht, den kann er auch nicht mehr befragen, und so kommt er der Sache nicht näher. Außerdem leugnet er während des gesamten Films, dass es sich überhaupt um eine Rachemission handelt, dass es ihn berührt, dass er es nicht verwinden kann. Und M hat hier eine große Funktion, eine ziemlich große Rolle, weil sie ihm immer wieder sagt, dass er es nicht verwinden kann und dass er immer noch Vesper hinterher ist, und sie glaubt ihm einfach nicht, ne? Es gibt mindestens 2 oder 3 Szenen, in denen sie, na, nehmen Sie es nicht doch persönlich, ne? Oder ein solcher Agent kann nicht objektiv sein oder kann seine Aufgabe nicht erfüllen. Und hier hat man auch sehr den Eindruck, dass er die Aufgabe nicht erfüllt oder immer so erfüllt, dass alle anderen immer gleich tot sind.
Ich glaube, der Film hat auch das Problem, dass er nie so beworben wurde als Fortsetzung von Casino Royale, in dem es halt darum geht, die Häscher oder generell die Terroristen dieser Quantum-Gruppe da, oder Quantum ist ja Mr. White, die zu Spectre führen würden, dass es darum geht, die Ereignisse von Casino Royale erstmal zu verdauen. So wurde der nicht beworben. Und das sieht man auch an diesem sehr schlecht gewählten Plakat, wo du halt ihn und Olga Kurilenko, die Hauptdarstellerin halt, wie in so einer Dubai-Sportwagen-Werbung in der Wüste, durch die Wüste laufen siehst, aber halt im Böse, wie zum Beispiel also den Mathieu Almerich, den siehst du da gar nicht und siehst auch nicht die Waffen, um die es da geht und es geht auch nicht um Bolivien, du siehst einfach nur dieses Postermotiv, so Mercedes-Benz-mäßig. Das ist schon mal ziemlich schlecht, das haben die sich einfach ziemlich schlecht überlegt. Und das ist auch eine Sache von Mark Forster. Das kann man, ich weiß nicht, inwieweit er darin so involviert gewesen ist in die Marketingplanung, aber das siehst du auch an seinem Portfolio, dass so sehr durcheinander gewesen ist, wie so ein Man for Hire, so ein Gun for Hire. Monsters Ball mit Halle Berry hat er gemacht. Einer der letzten Filme, die er drehte, war World War Z mit Brad Pitt, diesen Zombie-Film. Und mittendrin dann halt ein Quantum Trost, das auch nicht wirklich eine Handschrift trägt. Und das zeigt sich einfach auch in der Außendarstellung der Werbemittel und in dem, was du halt prioritär dort darstellst. Ich möchte auch nochmal verweisen, das wird dir als Hitchcock-Fan ja auch aufgefallen sein, auf diese wahrscheinlich zum 100. Mal im Kino gesehene Szene, in der ein Opernauftritt mit einer Action-Szene ja verquickt wird. Was soll denn? Wo kommt das nochmal her?
Das ist der Mann, der zu viel wusste. Und zwar beide Filme aus den 30er Jahren in England und 50er Jahre in den USA mit Doris Day und James Stewart. Das wird natürlich immer wieder gezeigt, also der orgiastische Höhepunkt, der mit dem Schuss dann endet, oder vielmehr mit dem Paukenschlag. Also man sieht schon, die Schellen. Man sieht schon die Schellen und erwartet den Schuss, und beides fällt zusammen, und der Film führt auf diesen Höhepunkt zu. Ich dachte bei den Bregenzer Festspielen, die hier sehr ausführlich gezeigt werden, Tosca wird gegeben, dachte auch immerzu an Hitchcock, und nur, dass es hier praktisch keine Spannung gibt, ne? Auch daraus entwickelt sich überhaupt kein Spannungsmoment, und man denkt immer, Bregenz, was machen Sie in Bregenz? Es gibt einen Flughafen in Bregenz, den es natürlich nicht gibt, und da denkt man schon, also wohin führt dieser Film noch? Und da hat der Film eigentlich noch nicht mal begonnen. Das ist die dritte Szene ungefähr. Es sind gar nicht so viele Schauplätze in dem Film.
Ja, es ist aber zumindest actionmäßig derjenige Film, der das nochmal ganz klar aufgezeigt hat. Die geht auch nur 108 Minuten, also sehr gnädig, dass James Bond, also der Daniel Craig Bond, niemals einen neuen Schauplatz besucht, ohne ihn mit einer Actionszene zu verlassen. Das ist so eine Daniel Craig-Szene. Die hast du bei Roger Moore-Bonds auch aufgehabt, aber bei John Connery nicht immer. Da hast du einfach die Schönheit des Ortes genossen, ohne dass es gleichzeitig passieren musste, dass er dann einen Bösewicht ausschalten muss. Das hast du hier nun zum ersten Mal. Nicht zum ersten Mal, aber das wurde hier wieder aufgegriffen. Ich gebe der Action, egal wie gut sie inszeniert ist, aufgrund der Langweiligkeit dieser Set-Pieces, 1,5.
Ja, die Action, also ist natürlich souverän inszeniert für die Zeit und so, wie Mark Forster das beherrscht. Aber es ist tatsächlich wie in der Autowerbung. Werbefilm hat er wahrscheinlich vorher auch gedreht. Die beste Szene ist natürlich, wie Amalric, also wie der Mr. Green, in die Wüste geführt wird und ihm dann eine Dose Motoröl gegeben wird. Und dann, ja, viel Glück. Nach 2 Stunden werden sie zum ersten Mal überlegen, das Motoröl zu trinken. Diese Szene, die über gar keine Action hat, ist die wirkungsvollste des Films. Da ist der ganze Zynismus. Es gibt noch eine andere Szene, wenn die Frau, die er in Bolivien trifft, die Akten im Büro sortiert, ne, die aber in Wahrheit Agentin ist, wenn die auf dem Bett gefunden wird und die ist mit schwarzem Gold, mit Öl übergossen, und dann eindeutig ist ein Zitat an Goldfinger natürlich. Das ist so ein kurzer Moment, da man merkt, naja, es hat doch jemand über den Film nachgedacht, oder es ist eine gewisse Liebe zu Bond. Mark Forster hatte gesagt, er sei sehr überrascht gewesen, dass er gefragt wurde, denn er sei nie speziell an Bond interessiert gewesen, hat sich auch nie so eingelassen vorher.
Ja, das wundert mich nicht. Später wurde er als Songwriter im deutschsprachigen, nein, das war der andere, war ein schlechter Witz. Machen wir weiter.
Hoffentlich wird es nicht rausgeschnitten.
Ja. Ja. Was würdest du der Kategorie Action geben?
Zwei.
Okay, gehen wir weiter zur Entwicklung. Ich halte es ja für völlig legitim, bei Bond zu der beim Thema Entwicklung auch über sein Aussehen zu reden. Das ist der letzte Film, in dem Daniel Craig so eine Art Pilzkopf trägt, so eine Wuschelfrisur, die ihm sehr, sehr gut steht. Ab Skyfall hat man ihm diesen bösen Haarschnitt verpasst, der seinen generell dicken Kopf nicht unbedingt vorteilhaft ist, wie ich finde. Es hat ihn auch sehr schnell alt gemacht. Ab Skyfall, der nur 4 Jahre später nach Solace gekommen ist, sah schon so aus, wie er zuletzt aussah. Er hat praktisch auch mit 10er-Jahren hat Daniel Craig, und das ist ja auch ungefähr das Aussehen, das er jetzt in den Knives Out-Filmen getragen hat, die Frisur, die er getragen hat, das beibehalten. Das finde ich ein bisschen schade. Ich finde, dass Quantum of Solace als der letzte Film ist, in dem er selber sehr vital und jung aussieht. So viel zu seinem Aussehen. Ich halte es für sehr unprofessionell und auch nicht nachvollziehbar, dass er immer noch so leicht sauer ist auf Vesper Lind, dass sie ihm nicht erzählt hat, dass sie halt diesen Freund in Algerien hatte. Er ist immer sehr sauer. Ne? Dann sagt er, WM Team hier ist die Haarlocke, die sie behalten hat von ihrem algerischen Freund. Dann sagt er, oh, eine Haarlocke, das klingt ja für Vesper ziemlich sentimental. Also ich verstehe nicht, warum er weiterhin sauer auf sie ist, wenn doch klar gewesen ist, dass selbst wenn sie diesen Geliebten hatte, und Bond vorgegaukelt hat, dass sie eigentlich nur für ihn da ist, dass sie das alles nur getan hat, damit ihr Freund nicht getötet wird. Nun stellt sich heraus, dass ihr Freund sehr quick lebendig ist und mit einer anderen Frau unterwegs und Bond wird ihn am Ende auch nicht deswegen nicht umbringen. Aber ich finde, dass M schon deutlich recht hat, dass er die Gefühlslage zu sehr vermengt mit seinem Einsatz und dass er deshalb halt der wahrscheinlich doch nicht der Geeignete ist. Nun macht er das gerade die Dramatik des Films aus, aber ich finde die Patzigkeit und die Eingeschnapptheit, mit der Daniel Craig das darstellt, das ist nicht die richtige Art, damit umzugehen.
Nein, sicher nicht, aber das Unprofessionelle oder seine Unzuverlässigkeit macht diesen Bond eben aus und auch in den verbleibenden oder in den späteren Filmen. Hier wird es überdeutlich, dass wir hier keinen zuverlässigen Agenten mehr haben. Ne? Und es wird ja auch überlegt, ihn abzuberufen. Das hätte M längst machen sollen, aber es geht dann ja doch weiter nach diesem Film. Aber gut, es ist eine Art von Entwicklung, eine Entwicklung zum Schlechteren. Also Paul Haggis, einer der Autoren und der am Drehbuch gearbeitet hatte, sagt auch, naja, der ist ein Agent in einer zynischen Welt. Er ist einerseits abgebrüht, andererseits lässt er seinen Gefühlen zu viel Raum und lässt sich von der Eifersucht leiten.
Er behauptet ja, oder M sagt ja, ich weine der Vergangenheit nicht nach, sie würden es auch nicht tun. Das stimmt natürlich so nicht, aber dadurch sollen wir als Zuschauer erst darauf gelenkt werden, dass er mit der Vergangenheit hadert. Ich hatte so ein bisschen Probleme mit der Szene, in der Giancarlo Giannini, das ist der diesen Matisse verkörpert, diesen zwielichtigen Handlanger, mit dem er ein bisschen zu tun hat. Sehr guter Schauspieler. Ich erinnere auch an die Szene aus dem nicht so guten Film Hannibal von Ridley Scott, in dem er versucht, Anthony Hopkins das Handwerk zu legen und aus dem Fenster geworfen wird. Hier wird er getötet und er sagt nochmal zu Bond, vergeben Sie Vesper, vergeben Sie sich selbst. Was Bond dann macht, ist, dass er natürlich ein bisschen mit dem redet und trösten ist, aber ihn anschließend in den Müll schmeißt, in so eine Müllkippe und sagt irgendwie, das kann ihn jetzt nicht mehr stören, weil er tot ist. Also ich finde, man kann es auch ein bisschen übertreiben mit der Härte, die Bond zeigt. Das macht ihn hier sehr unsympathisch. Das hätte nicht sein müssen. Zumal Matisse ja jemand gewesen ist, der natürlich indirekt mit am Verrat Vesper Linz beteiligt gewesen ist, aber einer, der nicht aus bösem Willen gegenüber Bond gehandelt hat.
Ja, das ist übrigens auch eine Figur, an die man sich erstens erinnert und mit der man zweitens für die man gewisse Sympathie empfindet. Und diese Gestalten sollten nicht immer gleich oder sobald das Szenario verlassen. Ne? Auch aber wir kommen ja gleich zu Olga Kurylenko.
Also der Bond-Entwicklung gebe ich, also weil es halt den gut gemeinten Versuch gegeben hat, Bond seriell zu erzählen, also sprich nicht mit abgeschlossenen Roger Moore-Geschichten, sondern damit, dass vom ersten Film von Casino Royale über diesen Film hinaus bis Skyfall halt eine Gesamterzählung erzählt werden soll. Das ist schon an sich modern, so macht man das heutzutage halt. Das kann ich anerkennen, aber ich finde das Persönlichkeitsbild Bonds nicht gut dargestellt und gebe ihm deshalb nur 2,5. Mhm.
3.
Weiter geht's zum Bond Girl. Olga Kurylenko. Da sind wir wieder bei so Sean Connery und Roger Moore-artigen Mustern. Ich habe ja das Gefühl, man hat einfach nur versucht, ein gut aussehendes Mädchen zu besetzen. sie hatte vorher auch keine, also so ein Model, also sie hatte vorher auch, sie hat vor allen Dingen als Model Erfahrung und weniger als Schauspielerin. Das ist ein Rückschritt, finde ich, bis in die 70er Jahre hinein. Das hätte man anders machen können. Sicherlich wollte man eine Fallhöhe kreieren zu Eva Green aus Vesper Lind, damit klar ist, dass diese Olga halt zwar eine Frau ist, die versucht, Bond auf Augenhöhe zu begegnen, aber es nicht wirklich aufnehmen kann mit der Verflossenen.
Ja, Augenhöhe ist es sicher nicht. Man weiß ja nicht so genau, was ihre Mission ist. Sie ist nicht sehr markant, sie ist nicht sehr schreckerregend. Es ist auch zu lesen, dass Kurilenko jede Art von Action oder von sozusagen sportlicher Betätigung ablehnte und es also sehr schwierig, schwer hatte, innerhalb von 3 oder 4 Wochen Training zu machen und zu lernen, eine Schusswaffe zu halten und auch bestimmte Übungen zu vollführen, die eben notwendig waren für den Bond-Film. Ne? Also offenbar stimmte einiges an der Vorbereitung nicht. Man war auch mit dem Drehbuch nicht einverstanden, war nicht genügend Zeit. Forster wusste gar nicht, wie er an diesen Job gekommen war. Ne? Da ist Frau Broccoli einiges daneben gegangen.
Mhm. Ja, ich gebe Ihnen 2 Sterne.
Ja, zwei. Also kein eigenständiger Charakter, an den man sich erinnern könnte.
Dann machen wir weiter mit der Kategorie Bösewicht. Ein kleiner Funfact vorweg. Sowohl Mathieu Aymeric als auch Daniel Craig haben beide schon mal in einem Film zusammengespielt. Das war 2005 in Spielbergs München. Da spielt Daniel Craig einen der Ermittler an der Seite Eric Bainers auf israelischer Seite. Und Aymeric spielt einen Franzosen, der Sohn ist eines Papa genannten, der wiederum gespielt wird von dem Drag-Darsteller Moonraker, wie heißt der noch? Michael Lonsdale, nicht Michael Lonsdale.
Doch, schon.
Ja, genau. Da kommen also viele Bonds und Bond-Bösewichter zusammen. Also Aymeric spielt den Sohn von Michael Lonsdale, der in Spielbergs München Papa genannt wird und weder der palästinensischen noch der israelischen Seite zugehörig ist, aber beide je nach Interessenslage auch gerne finanziert und sich dadurch über Wasser hält. Während Daniel Craig wiederum als Gehilfe Eric Bainers die palästinensischen Terroristen jagt. So, ich glaube, dass sie in Munich, also Craig und Aymeric, keine gemeinsame Szene hatten, weiß ich aber nicht genau. Hier sind sie halt jeweils die beiden Antipoden. So, also ich finde Mathieu Aymeric sehr gut. Er ist, wie du ja gesagt hast, diese Szene in der Wüste. Ich kann mir auch vorstellen, dass es das erste Mal in einem Bond-Film ist, in dem der Schurke nicht getötet wird, sondern sich selber töten muss. Oder dann, er wird ja aufgefunden Stunden später mit Motoröl im Magen, wie M berichtet, aber auch einer Schusswunde im Hinterkopf. Also wurde er vielleicht doch von jemandem hingerichtet, aber nicht von Bond. Und du hast recht, dafür, dass ein Film sich so aufprotzt mit so vielen Action-Szenen, ist gerade diese Szene, in der es keine Action gegeben hat, sehr, sehr viel zynischer und brutaler. Ich finde ihn halt ein bisschen, wie soll man das sagen, also zunächst mal versucht er die ganze Zeit, Olga Kurilenko zu töten und Bond kommt immer dazwischen, was irgendwie fast schon lustig ist, fast so einen Roadrunner-Effekt hat. Aber was ich noch viel besser finde, ist, dass dieser kleine Franzose, dass der, als er dann in den Nahkampf mit Bond am Ende kommt, die ganze Zeit so schreit wie so ein Mädchen, wie so ein hysterisches Mädchen. Und das hat man ihm so durchgelassen. Hat man gar nicht erst versucht, ihm im Zweikampf irgendwie als ebenbürtigen Gegner Bond zu präsentieren, sondern es wird von vornherein gezeigt, dass er eigentlich gegen Daniel Craig überhaupt keine Sahne hat. Und das ist eigentlich immer sehr lustig, denn es gibt das Gegenbeispiel sehr, sehr vieler Bond-Filme, in denen versucht wird, sei es Blofeld oder jemand anderen, in den Nahkampf mit Bond treten zu lassen und dann für diesen Moment so zu tun, als wären die beiden gleich auf.
Ja, ist nicht so furchterregend. Er hat immer viele Leute an der Seite, die für ihn arbeiten, mit Anzügen und diesen Mikrofonen, Headsets oder Knopf im Ohr. Ne? Alle haben Knopf im Ohr. Und er ist jemand, bei dem man schon vermutet, dass da eine gewisse Feigheit ist. Der Name Green ist natürlich auch sehr gut, mit E zwar geschrieben, aber er ist ein großer Wohltäter und Bonhomme und Ökoaktivist. Ne? Und man glaubt natürlich kein Wort davon, aber man sieht ihn immer überall herumstolzieren bei großen Klimakonferenzen und so. Also schon relativ früh, 2008, ein ganz gutes Porträt einer solchen Figur, die Greenwashing mit E betreibt.
Also ich würde ihm einen 4 Sterne geben.
Ja, durchaus.
Ich finde ihn gut. Mhm. Machen wir weiter mit den Schauplätzen, die man, glaube ich, relativ schnell abhandeln kann. Du hast ja Bregenz schon erwähnt. Bolivien, ne? Also hier geht es tatsächlich um Terrorismus gegen ein Land, das nicht fiktiv ist. Also man hat in früheren Bond-Filmen sehr oft, ich sage nur, sag niemals nie, und davor diesen Fantasiestaat, den Mr. Big und Katanga, Live and Let Die, ja irgendwie beherrschen, hat man sich oft nicht getraut, Länder beim Namen zu nennen, wahrscheinlich um die nicht zu vergrätzen. Hier geht es ganz klar darum, dass Bolivien erpresst werden soll mittels dieses künstlichen Staudamms. Das Einzige, was mich da so ein bisschen nervt, ist, dass dieser General, der da gezeigt wird, der ist wie aus Tim und Struppi. So richtiger General Salazar mit diesen komischen Schulterkläppchen und diesen, ne, und trägt dann auch mal sein Mützchen und so. So ein bisschen wie so ein südamerikanischer Stier, den man so ein bisschen im Zaum halten muss.
Ja, Bolivien hat auch protestiert und es hat eine Note geschickt an die Produzenten und stand dann auch als Land nicht zur Verfügung, musste in Chile gedreht werden, ne? Man wollte nicht Stereotyp dargestellt werden, so wie sie eben Stereotyp dargestellt werden. Jetzt ist es dann doch Bolivien,
ja.
Aber nicht dort gedreht worden.
Schauplätze, ich würde ihm durchaus, es sieht ja alles gut aus, ist super fotografiert, kann man durchaus 3,5 bis 4
geben. Ja, es gibt auch Haiti und es gibt eben Bregenz und England natürlich. Ja, 3,5, 4.
Auch hier wieder klassischerweise wie bei den Daniel Craig-Filmen, dass auf so klassische Naturmonumente oder Statuen gar nicht erst verwiesen wird. Ne? Also es könnte eigentlich im Grunde genommen jedes Land sein, muss ja kein Nachteil sein. Gadgets gibt es bei Daniel Craig-Bond-Filmen weiter noch nicht. Das wird sich bei Skyfall erst ein bisschen ändern. Aber vielleicht können wir unter Gadgets nochmal, auch wenn es kein Gadget ist, aber es geht jetzt um die Geheimdienstverbindung, nochmal kurz auf Felix Leiter zu sprechen kommen. Bond sagt ja, und das hört man sehr, sehr selten von ihm, er kritisiert die Amerikaner. Er sagt CIA, ihr treibt's mit allen. Kokain und Kommunismus. Also das ist sozusagen das, mit denen lateinamerikanische Länder halt irgendwie gefüttert oder unterdrückt werden sollen. Es geht gegen die Kommunisten, aber es wird zu wenig getan gegen den Drogentransport, also gegen den harter Drogen. Diese USA-Kritik gibt es eigentlich viel zu selten. Das ist mir positiv aufgefallen hier.
Ja, das ist auffällig gegen Ende des Films. Auch die verhältnismäßig große Rolle, die Leiter hier spielt, zum zweiten Mal. Jeffrey Wright, sehr, sehr gut. An ihn erinnert man sich, er ist sympathisch und er wird sozusagen als zu Recht am Ende befördert, überlebt nicht nur, sondern geht auch als Gewinner hervor aus der ganzen verworrenen Angelegenheit.
Mhm. Also der Kategorie Gadgets, wie passt der hier mit Jeffrey Wright? Also für mich ist klar geworden, als ich den jetzt wieder gesehen habe, das ist aber, damit rennt man ja auch offene Türe rein, dass es der schlechteste Film mit Daniel Craig als Bond ist. Ich gebe dem Film 2 Sterne.
Ja, 2 Sterne, denke ich auch.
Mhm. Weiter geht's dann mit Skyfall beim nächsten Mal.
Tschüss. Vielen Dank.